Ja, ich bin, wie gesagt, wurde Simon. Ich komme nicht aus Berlin, aber die Firma sitzt in Berlin. Ich komme aus Braunschweig. Das NitroKey ist eine, oder NitroKey, wir sind die Aussprache komplett offen, eine Open Source und größtenteils Open Hardware Firma. Gegründet worden wird bei 2015. Seit 2021 bin ich dabei. Der Hauptsitz ist in Teltow. Das ist zwischen Berlin und Potsdam dazwischen irgendwie. Die Produktion findet hauptsächlich in Berlin statt, entweder weil wir zum Beispiel die Boards bestücken lassen in Berlin oder das selber zusammenbauen in Berlin. Und wir machen so viel wie möglich der Fertigung vor Ort. Das Ganze hat tatsächlich ökonomische Gründe, dass wir halt sehr schnell nach Bedarf neue Keys produzieren können, neue Hardware produzieren können. Und gerade während Corona hat sich das sehr, sehr bewährt mit Chipmangel und so weiter, dass man Dinge vor Ort produziert hat. Das heißt, wir mussten dann halt im Zweifelsfall nur Chips oder so vorbestellen und konnten sie direkt da haben. Wir haben etwa 15 Mitarbeiter, das schwankt immer mal wieder, und sind auch ein internationales Unternehmen. Das heißt, wir haben Mitarbeiter gerade aus Frankreich sehr viel, Irland, manchmal noch aus Polen. Und das liegt daran, dass wir alles, was wir machen können, remote machen. Das heißt, es gibt natürlich ein paar Aufgaben, wo man im Büro sein muss, wenn es zum Beispiel um die Produktion geht, um den Versand, manchmal zum Beispiel auch Kunden bedienen vor Ort. Aber alles, was man remote machen kann, versuchen wir remote zu machen. Und das war schon immer so bei uns. Wir arbeiten nur Open Source mit, ich glaube, keiner Einschränkung aktuell. Das liegt daran, dass wir halt auch Transparenz schaffen wollen zu unseren Kunden, dass wir selber eigentlich nur Open Source Software wirklich vertrauen und auch so Vertrauen schaffen wollen. Und so können wir halt auch noch mit ganz vielen anderen Firmen in dem Bereich zusammenarbeiten. Manche von euch kennen dann sozusagen unsere Konkurrenz SoloKey oder OneKey, und es gibt verschiedenste Firmen. Der große Platzhirsch sozusagen wäre YubiKey. Die sind allerdings nicht Open Source, und mit den anderen Firmen können wir halt super zusammenarbeiten, weil wir dann teilweise an manchen Firmware-Sachen, an manchen Projekten, softwareseitig, protokollseitig zusammenarbeiten können. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil aus unserer Sicht. Wir veröffentlichen unseren Source Code auf GitHub aktuell. Das ist unsere aktuelle Produktreihe. Das ist nicht ganz vollständig, aber so die wichtigsten Sachen. Neben den NitroKeys selber, zu denen komme ich gleich noch. Wir verkaufen Laptops mit Coreboot drauf vorinstalliert. Da geben wir gerade zwei Geschmacksrichtungen. Coreboot ist ein Open Source BIOS, was so eine Alternative ist zu den ganzen proprietären Firmware-Sachen. Man kann dort die Intel Management Engine entfernen lassen von uns, was man weiß nicht, wie böse die Intel Management Engine ist, weil man halt nicht reingucken kann. Man weiß nicht, ob das eine Hintertür ist oder nicht. Deswegen will ich auch nicht sagen, die ist super, super böse, weil man weiß es halt nicht. Und diese Unsicherheit wollen wir halt entfernen. Wir verkaufen Tablets und Handys mit GrapheneOS vorinstalliert. Das sind einfach nur Pixel-Phones mit GrapheneOS vorinstalliert. Und wir verkaufen die halt vor allem für Leute, die das nicht selber machen wollen und einfach schnell ein Produkt haben möchten, was diesen Erwartungen erfüllt. Wir verkaufen hier diese schöne kleine Box. Das ist ein Raspberry Pi mit einer Festplatte drin. Und die Idee dahinter ist, wir kümmern uns um die ganze Administration für Nextcloud. Und der Kunde kann sich das dann zu Hause hinstellen. Oder viele haben das auch dann irgendwie für ihre Großeltern oder für Eltern oder für irgendwie für die Firma oder einfach so zu Hause. Möglichst wenig Administration für eine Nextcloud zu Hause und die Daten trotzdem bei sich zu Hause sicher speichern und nicht auf irgendeinem Server von Google, Microsoft oder so. Ja, der komplizierteste Teil dabei ist wirklich eigentlich, sich mit seinem Router auszukennen, wie man Dinge dort einrichtet. Der Rest läuft automatisch. Das hier ist die NitroWall. Das ist ein Router, den wir anbieten mit OpenWrt oder OpenSense. Und wir haben da verschiedene Varianten von. Es gibt auch welche, die ausschließlich nur über Tor laufen, für Leute, die halt sich mit dem Tornetz verbinden möchten und sich sicher sein möchten, dass alles, was mit diesem Router verbunden ist, wirklich, wirklich über Tor läuft. Der Server-Rack in der Mitte, das ist also der Serverkasten, 19 Zoll Server, das ist unsere NitroWall, unsere NetHSM. Das ist ein sehr mächtiger, großer Server-PC für große Firmen und Entwickler, die sehr viel mit Kryptographie, PKI, Zertifikatmanagement machen möchten und ist eigentlich nur für wirklich Entwickler in einem größeren Stil interessant. Daneben, die beiden Kästen links unten, sind unsere PCs, die wir anbieten, wieder auch mit Coreboot. Ja, ansonsten sind das halt normale PCs, ein Mini-PC und ein großer PC. Bei Coreboot bieten wir zwei Geschmacksrichtungen aktuell an, einmal Heads und einmal Theano Core. Ich würde eher Theano Core aktuell empfehlen, weil die meisten Features, die Heads auszeichnen, wird Theano Core in den kommenden Jahren auch bekommen. Zum Beispiel kann man das mit einem Nitro Key verifizieren beim Bootzustand, dass das nicht verändert wurde, seitdem man das letzte Mal den PC berührt hatte, dass niemand anderes die Firmware verändert hat oder die Hardware verändert hat. Und Theano Core bietet noch ein paar andere Vorteile, wie es ist eine Open-Source-Implementierung von UEFI. Das heißt, man hat all diese standardmodernen Fähigkeiten von UEFI in einem Open-Source-Rechner drin. Dann unser Hauptprodukt, mit dem wir bekannt geworden sind, die Nitro Keys. Da habe ich jetzt mal so die aktuellste Reihe. Wir haben noch ein paar andere, aber das sind so unsere Standard-Keys sozusagen aufgelistet. Der Nitro Key 3 ist unser aktuelles Flaggschiff-Modell. Das bietet NFC je nach Modell, es gibt es mit USB-A und USB-C, man kann damit eine OpenPGP-Card verwalten, man kann damit Passkeys, also FIDO2, managen, man hat einen Passwortmanager drauf und kann One-Time-Passwords mit erstellen und managen, benutzen. Der NitroKey Storage hat auch eine OpenPGP-Karte, kann keinen Passkey, aber dafür hat er noch einen Speicher, sozusagen fast ein ganz normaler USB-Stick, der einen nicht verschlüsselten Speicher hat, einen Speicher, der immer verschlüsselt ist und dann noch einen Speicher, der hidden ist, den man nicht nachweisen kann, dass der gerade benutzt wird oder nicht. Und der NitroKey HSM, das ist wieder unser Hardware Security Module, das ist sozusagen der NetHSM in ganz, ganz klein für kleine Serveranwendungen. Manche Firmen haben den bei uns gekauft, in ihren Server reingesteckt und machen darüber kryptografische Sachen. Das ist wieder eher etwas für Entwickler und nicht für Enduser. Und der NitroKey Passkey ist ein kleiner Key, der halt nur Passkey FIDO2 fähig ist. Ja, mein Fokus heute ist auf Authentifizierung und FIDO2. Und Authentifizierung ist eine wichtige Sache, weil Datenschutz kann nur funktionieren, wenn Daten entweder gar nicht erst erfasst werden, dann braucht man sie nicht zu schützen, weil sie nicht existieren, oder dass die Daten nur an die richtige Person gelangen. Und dafür muss man halt sich sicher sein, dass die richtige Person auch erkannt werden kann. Und das ist ein Thema, was inzwischen niemand mehr richtig ausweichen kann in der modernen Welt. Vor EPA, was viele, viele Leute mitbekommen haben, die elektronische Patientenakte, gab es schon BEA, das besondere Anwaltspostfach, besondere elektronische Anwaltspostfach. Das heißt, Anwälte können miteinander kommunizieren auf eine elektronische, E-Mail-artige Schnittstelle. Und das sind dann doch sehr private, persönliche Daten, die darüber geteilt werden. Und ihr habt als Mandantin nicht immer Kontrolle. Also ihr könnt nicht sagen, ich hätte gerne nur den Postweg mit Papierform oder so. Das funktioniert nicht immer, weil Anwälte müssen das benutzen. Und in Österreich gibt es inzwischen die ID Austria. Damit kann man ganz viele Arbeiten zum Amt, Finanzamt, Steuererklärung, alle möglichen Sachen über dieses System, über diese Schnittstelle abrufen. Das funktioniert auch mit FIDO2. Und das sorgt dafür, dass dieser Weg, den manche Leute früher eingegangen sind, so ich will mich einfach aus Datenschutzgründen mit dem Ganzen nicht beschäftigen, das funktioniert nicht mehr und jeder muss sich mit Authentifizierung, Passwortsicherheit, Identitätsdiebstahl und solchen Themen auseinandersetzen. Kurz komme ich dann nochmal zu den Grundlagen zu der Authentifizierung, was es überhaupt so genau bedeutet. Wir identifizieren eigentlich mal Leute nach drei Themen, wenn es um irgendeinen Online-Service, Web-Service oder auch ein Programm geht. Entweder die Person weiß irgendetwas, die Person hat irgendetwas oder die Person hat irgendeine grundsätzliche Eigenschaft, die wir irgendwie erkennen können. Das heißt, der Wissensfaktor, die Person weiß irgendetwas, das wäre zum Beispiel ein Passwort. Das ist so wirklich dieses, ich habe meinen kleinen Baum, irgendwie ein kleines Häuschen gebaut und nur die Leute, die die Passwörter, die Phrase kennen, dürfen hinein. Der Besitzfaktor, ich habe etwas, was mich auszeichnet, zum Beispiel irgendwie ein Handy, ich habe ein Smartphone, ich habe einen Schlüssel, ein klassischer Hausschlüssel. Nur wer den Hausschlüssel hat, kann durch die Tür kommen. Wer den Hausschlüssel nicht hat, kommt halt nicht durch. Egal, ob er weiß, wie der Schlüssel aussieht, im Zweifelsfall. Und der menschliche Faktor, der biometrische Faktor, ist halt zum Beispiel ein Fingerabdruck, ein Iris-Scan oder der Abstand zwischen den Augen, solche Dinge. Passwörter haben den Vorteil, das Konzept von einem Passwort ist sehr, sehr leicht verständlich, das kann man jedem gut erklären und man kann sie, falls dir das Passwort irgendwie geklaut wurde oder so, auch jederzeit schnell verändern. Etwas, was bei einem Fingerabdruck zum Beispiel nicht möglich ist. Das Ding ist, der Mensch ist sehr, sehr schlecht mit Passwörtern im Umgang damit. Der kann sich kaum Passwörter merken, Passwörter werden nicht geheim gehalten und viele, viele Passwörter können erraten werden und gute Passwörter können sie sich halt nicht merken. Passwörter können mitgelesen werden bei der Eingabe Und dann gibt es noch die beiden Methoden Password Cracking und Password Guessing. Das bedeutet, wir machen entweder einen Wörterbuchangriff auf beliebte Passwörter oder wir versuchen einfach alle Passwörter durch. Und das Ganze ist sehr, sehr erfolgreich, weil Menschen auch Passwörter immer wieder verwenden. Das heißt, wenn man einfach mal ein Passwort-Leak nachschaut von 2015 oder so und ich sehe, Otto Herrmann hat damals das Passwort benutzt, die Chance, dass das immer noch irgendwo benutzt, ist sehr, sehr hoch. Und es gibt auch eine schöne Studie an einer Universität in Mazurek von 2013, wo die sich mal Zeit genommen haben, von allen Studierenden an der Universität 25.000 Passwörter, die in gehashter Form gespeichert wurden, die zu knacken, und nach einer Woche wurden 50% der Passwörter geknackt. Das heißt, eine Woche braucht es für die Hälfte der Leute, grob. Und das waren halt Studenten, ob die repräsentativ sind, was Passwortsicherheit angeht, oder eher höher oder weniger. Es gab da auch lustige Unterschiede zwischen den Studiengängen. Das ist auch sehr faszinierend. Kann man verschiedene Vorurteile bestätigen oder halt auch manchmal nicht bestätigen lassen. Wichtig ist es deswegen auch, keine Passwörter wiederzuverwenden, weil wenn es halt einmal in der Öffentlichkeit landet, dann ist es eigentlich verbrannt. Keine Klartextlisten, es gibt zu viele Firmen, die das Passwörter irgendwie in einer Excel-Tabelle speichern, unter dem Keyboard draufkleben oder an Notes oder so, solche Dinge. Und auch ein Tipp, der sich geändert hat, ist, früher gab es den Änder-dein-Passwort-Tag am 1. Februar und das sorgt halt dafür, dass Leute ihre Passwörter hochzählen. Sie hatten halt ein kompliziertes Passwort, haben dann am Ende eine 1 rangezählt oder noch eine hochgezählt oder dann haben sie ihr Standardpasswort und haben gemerkt, ich brauche ein Sonderzeichen, also packe ich ein Ausrufezeichen dahinter und solche Sachen. Das sorgt dafür, dass die Passwortqualität insgesamt so viel schlechter wird, dass der Tag kontraproduktiv ist. Und man muss auch dabei bedenken, dass manche Passwörter dazu da sind, geteilt zu werden. Also die meisten Leute, die irgendwie nicht alleine wohnen, haben ein Wi-Fi-Passwort, was sie entweder mit Gästen oder anderen Leuten teilen. Und das Ding ist, so ein Passwort kann, wenn es einmal geteilt wird, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es gibt den Begriff der Stalkerware. Das ist ein bisschen schwammig. Manchmal wird er mit Spyware vermischt, manchmal ist er getrennt. Das ist bewusst installierte Spyware von Leuten, die aber sämtliche Zugriffsrechte haben. Das gibt es sehr viel auch in häuslicher Gewalt, dass einer der Partner sämtliche Zugriffsrechte hat, also er weiß das Passwort, er kann das mit dem Finger entsperren oder so und installiert mit allen Rechten halt die Software, die das Handy überwacht. Das ist in dem Fall halt nicht wirklich Hacking oder so, weil die Person hat sich ja authentifiziert und darf das Ganze tun. Das heißt, man muss überlegen, wenn ich so ein Passwort teile, danach ist es halt nur, also ich müsste eigentlich, müssten manche Leute nach jeder Trennung eigentlich ihr Handypasswort ändern oder E-Mail-Passwort oder so. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Eine Lösung für das Ganze, für Passwörter an sich, für diesen Wissensfaktor, sind Passwortmanager. Ich habe hier zwei von anderen Firmen mal gezeigt. Es gibt den KeePass und Pass für die Leute, die nur Command Line benutzen wollen. Das ist einfach nur eine GPG-Schnittstelle, die die Sache mit GPG verschlüsselt in Dateien speichert und normale Ordnerstruktur verwendet. Und KeePass und PXC und so weiter sind halt normale Produkte. Wir bieten unseren eigenen Passwortmanager an. Der speichert die Passwörter an sich auf den Nitro-Keys, den kleinen USB-Sticks. Und man kann den dann halt einstecken. Man öffnet einmal den Nitro-Key mit einer PIN oder so. Das kann man sich selbst einstellen und kann dann halt, wie man möchte, auf seine Passwörter zugreifen. Ich habe hier mein Beispiel. Ich habe mich für den Vortrag hier bei den Datenspuren angemeldet. Dann ist da halt ein Eintrag für die Datenspuren mit Nutzernamen, Notizen, Passwort und so weiter. Der Vorteil ist von so einem Hardware-Schlüssel, der hat einen sehr hohen Kopierschutz. Die können an sich nicht kopiert werden, weil da halt ein extra Chip drin ist, der möglichst alle Sachen intern hat, möglichst keine Side-Channel-Eigenschaften hat. Es gibt in der Vergangenheit immer mal wieder Keys, die geknackt wurden, den Google Titan M2 oder sowas. Ich glaube, vor 5 Jahren wurde immer geknackt. Man muss dazu sagen, das sind Laborbedingungen, wenn die geknackt werden, wenn überhaupt. Und dauert halt manchmal mehrere Wochen und man braucht ein Team von mehreren Wissenschaftlern und Labormitarbeitern und so weiter, damit man aus diesem einen Chip eine Information rausbekommt. Das heißt, der Kopierschutz ist bei manchen Geräten perfekt, wenn man sagen möchte, perfekt ist es, weil es noch nicht geknackt wurde. Aber es dauert auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Aufwand, davon so eine Kopie anzufertigen. Das ist ein ähnliches Konzept wie ein normaler Schlüssel, Hausschlüssel. Das heißt, das ist auch wieder leicht zu vermitteln. Das Problem ist, viele Leute benutzen als Hardware-Schlüssel ihr Handy. Und wenn sie dann zum Beispiel Online-Banking machen übers Handy und ihr Handy als zweiten Faktor benutzen, dann ist es streng genommen kein zweiter Faktor, weil dieselbe App, die das Online-Banking mitschneiden kann, kann auch den Hardware-Schlüsselteil mitschneiden oder überwachen. Das heißt, da wird das manchmal ein bisschen ausgehebelt. Dasselbe Problem hat man auch manchmal mit der SMS-TAN, wenn Leute die SMS-TAN benutzen und ihre Banking-App und dann auf dem Handy noch ihr Passwort eingeben. Das sind keine zwei unabhängigen Vektoren, weil es ja derselbe Angriffsvektor ist, über dem das mitgeschnitten werden kann. Nachteil von so einem Hardware-Schlüssel ist, oder halt das Feature, man kann kein Backup machen. Man kann von einem FIDO2-Schlüssel zum Beispiel kein Backup erstellen. Jeder Schlüssel ist per Definition aktuell einzigartig. Es gibt Ansätze und Ideen, wie man die kopieren kann, indem man das halt entsprechend erlaubt. Bei der NitroKey HSM von uns, NitroKey HSM 2, da kann man vorher einstellen, hey, dieser Schlüssel soll unter den und den Bedingungen kopierbar sein. Und dann kann jemand mit den entsprechenden Zugriffserlaubnis, mit einem privaten Schlüssel, erlauben, dass dieser Key gerade erlaubt wird. Kopiert wird. Das geht bei vielen anderen Protokollen nicht, zum Beispiel bei FIDO2-Passkeys geht das Ganze nicht. Die Leute müssen sich irgendwie um extra Hardware kümmern, was auch ein Nachteil ist. Ein Passwort ist erstmal kostenlos. Jeder kann sich ein neues Passwort ausdenken. Und das Problem ist halt auch, wenn jetzt mein Hardware-Key gestohlen wird, bin ich erstmal nicht in der Lage, mich bei manchen Diensten anzumelden. Das kann man als Feature sehen. Manche Webseiten haben dafür auch verschiedene Dienste. Bei GitHub braucht man etwa 4-5 Tage, bis man sich dann ohne den zweiten Faktor anmelden kann. Aber es sorgt dafür, dass man halt, wenn er mir nur geklaut wurde, ich kriege dann eine E-Mail, so hey, in 5 Tagen wird Ihr zweiter Faktor deaktiviert. Melden Sie sich, falls Sie das nicht waren. Eine Sache noch, also so verschiedene Protokolle, die mit dem Besitzfaktor zusammengehören. Ein sehr verbreiteter und bekannter ist OTP, One-Time Password. Das heißt, man hat einen Generator auf dem Handy oder auf dem NitroKey oder so. Und die funktionieren nach zwei Prinzipien. Einmal HOTP mit einem HMAC. Das heißt, wir haben einen Seed. Einmal richte ich das ein, kopiere irgendwie eine Zahl oder einen QR-Code, scanne ich ein und habe das dann auf meiner App oder auf dem Key eingerichtet. Und danach zählt er praktisch hoch. Jedes Mal, wenn ich den benutze, wird ein Antrag Zahl erzeugt auf dem Server. Die wissen auch, was der ursprüngliche Anfang war von dem Ganzen, wissen, das wurde so und so viel hochgezählt. Und jedes Mal, wenn es erfolgreich ist, geht der Counter hoch. Und die Zahl, die übertragen wird, ist nur das Endergebnis. Und von dem Endergebnis kann man nicht auf den ursprünglichen Seed zurückrechnen. Und dann gibt es auch TOTP, das ist auch sehr verbreitet. Das kennt ihr auch vielleicht aus dem Google Authenticator oder Microsoft Authenticator oder halt von eurem NitroKey. Das funktioniert mit Zeit. Dann kriegt man so einen sechsstelligen Code und der ist für etwa 30 Sekunden bis 2 Minuten gültig. Das hängt davon, wie der eingestellt wurde. Und danach müsste man halt einen neuen generieren. Ich habe hier mal so ein Beispiel von GitHub. Das fragt mich halt einfach zusätzlich halt nach einem Code und den Code kann ich hier kopieren aus meiner App. Das geht auch einfach nur aus dem System Tray in klein. Ich muss nicht jedes Mal die ganze App öffnen, aber hier als Beispiel. Biometrische Faktoren, also Fingerabdrücke, Iris-Scannen, all solche Dinge, die haben Vorteile, jeder hat so etwas. Nachteil, nicht jeder hat so etwas. Manche Leute haben keine Fingerkuppen mehr, manche Leute haben ihr Auge verloren, manche Leute haben irgendeine Krankheit, es gibt verschiedenste Sachen. Ein Gesicht, 3D-Scan mit Face-ID, ein Gesicht kann sich auch verändern nach einem Autounfall oder so. Da gibt es verschiedenste Sachen und einmal in der Öffentlichkeit, wenn so ein Fingerabdruck online ist, man kann ihn halt nicht mehr austauschen. Solche biometrische Faktoren konnten in der Vergangenheit immer wieder ausgetrickst werden. Ich habe mal nachgeguckt heute nach Face ID. Das letzte Mal, wo ich was gefunden habe, war 2018. Das heißt, sie sind schon recht gut geworden, dass man die noch mit irgendwie 2D-Pappbildern oder Videos oder so austricksen kann. Inzwischen bräuchte man eine richtige 3D-Maske, um die auszutricksen, so ein iPhone. Ja. Und ich hatte mal einen Prof, der hat gemeint, das Problem ist bei solchen Dingen, Gewalt ist immer eine Option. Das heißt, so ein Finger kann man auch immer mit Gewalt auf ein Handy draufdrücken. Es gibt Fälle, wo die Polizei das schon gemacht hat, um Handys zu entsperren oder so. Das ist auch, je nachdem, wo man lebt, in Deutschland zum Beispiel, ist das kein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, weil halt keine privaten Daten ausgelesen werden, streng genommen. Und gleichzeitig wird auch nicht dem Körper irgendwie Schaden zugefügt, nur weil man den auf ein Handy drauflegt. Das heißt, je nach Gericht oder so ist das sehr leicht machbar, dass so ein Fingerabdruck benutzt wird von einem. Dann, ich habe die Fragen nicht gehört. Okay. Standardbeispiele für das Ganze, die ihr wahrscheinlich kennt, ist beim Besitzfaktor. Jeder hat irgendwie EC-Karten, Kreditkarten, Schülerausweis, irgendetwas. Und das ist halt so ein Ding, was man besitzt, was man mit sich rumträgt und dann kann man damit Dinge tun. Wissen, jeder hat von euch irgendwie eine PIN fürs Handy, fürs Konto, für irgendetwas. Und ein sehr einfacher, weit verbreiteter biometrischer Faktor ist so eine Unterschrift. Das ist so mehr oder weniger etwas, was man Muscle Memory hat. Das ist möglichst einzigartig, je nach Person und im Idealfall schwer zu kopieren. Es gibt auch verschiedene Angriffsverfahren auf das Ganze. Die leichtesten und besten Angriffsverfahren sind immer der Faktor Mensch. Es gibt hier so eine schöne Kampagne in Singapur, die an Bussen mit großen Plakaten waren, wo es halt wirklich darum ging, Leute aufzuklären, hey, gebt nicht eure privaten Daten, Bezahlmöglichkeiten, irgendetwas raus. Hier ging es einfach nur darum, dass irgendeine Frau ihn angeschrieben hat, die er ja nicht kennt, um nach einem Essen zu fragen und ob er es schon mal vorzahlen kann. Aber es gibt auch solche Sachen wie, hey, das Projekt muss heute fertig werden und ich brauche dafür deinen Account, kannst mir mal schnell deinen OTP-PIN schicken oder so. Das ist gerade dringend, bitte mach das mal. Und je mehr Stress aufgebaut wird, desto weniger denken die Leute nach. Und das Ding ist, diese Angriffe funktionieren in einer Stress- oder Paniksituation bei sehr vielen Leuten. Nicht nur bei Leuten, die, sag ich mal, irgendwie älter oder unerfahren sind. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aus letzter Zeit. Alles, glaube ich, aus diesem Monat rausgesucht. NPM, der Node.js Package Manager. Der ist diesen Monat unter einem Extremangriff gefallen, weil ein Entwickler, der sehr viele Packages verwaltet, hat eine E-Mail bekommen und hat gesagt, so hey, es ist ein Jahr vorbei, du musst deinen zweiten Faktor erneuern, melde dich mal hier kurz an, gib deinen zweiten Faktor ein. Die E-Mail, die da stand, war support@npmjs.help, relativ seriös klingt. Der Typ war völlig überarbeitet, hat das schnell gemacht. Dann wurde sein Paket ausgetauscht, die Software wurde ausgetauscht. Das Ganze ist ein Paket, was sich wieder andere Softwareentwickler auch runtergeladen haben. Dadurch wurden noch mehr Pakete infiziert. Am Ende waren es, glaube ich, um die 80, bis es aufgeflogen ist. Und das Ziel des Ganzen war es, von Leuten, die Software am Ende bei sich zu Hause nutzen, die Zugriffskonten auf Konto, Cryptocurrencies und Bankkonten zu klauen. Das war auch wahrscheinlich erfolgreich, weil das ist ein sehr groß angelegter Angriff gewesen, der mehrere Entwickler als Ziel hatte. Und das war jetzt aus diesem Monat. Die Zahl steigt, also ich habe verschiedene, je nach Datum waren es eine andere Zahl, deswegen. Ein anderes Beispiel ist, es gibt Android-Malware, es gibt verschiedene Apps, die schaffen, Authentication-Codes mitzuklauen. Und das versucht auch wieder diesen zweiten Faktor zu umgehen. Das verbunden noch mit, wir klauen das Passwort aus irgendeinem Grund, ist sehr, sehr erfolgreich. Auch wieder aus diesem Monat. Etwas bisschen älteres, ich glaube, das ist aus, steht kein Datum dabei, ich meine irgendwie so August oder so. August, Juli ist, viele Leute benutzen Passwortmanager, viele Leute benutzen bei ihrem Passwortmanager eine Erweiterung im Browser, damit automatisch Passwort, Nutzername oder so etwas eingetragen wird. Und es gibt Webseiten, die das gezielt ausgenutzt haben, indem die ein Formular haben, wo die Leute was eintragen können. Und das Formular war auf durchsichtig eingestellt, nahezu durchsichtig. Ganz durchsichtig erlaubt CSS nicht, aber es war irgendwie Opacity 0,001. Das heißt, man sieht es de facto nicht. Und hier seht ihr, welche Passwortmanager angegriffen wurden, erfolgreich damit und wie viele Klicks die User machen mussten auf etwas Weißes oder irgendeinen anderen Button, der davor oder im Hintergrund war, aber die Leute dachten, der wäre im Vordergrund. Und das war jetzt relativ erfolgreich. Das ist von einem Vortrag von der DEFCON, das müsste, glaube ich, Juli, Juni gewesen sein. Ja. Das Ding ist, diese Erweiterung, dieses Konzept von ich lasse Dinge automatisch ausfüllen mit einem Passwortmanager, das ist an sich was Gutes, weil es sorgt dafür, dass Leute Passwortmanager nutzen. Das ist an sich super, super angenehm. Wir haben selbst überlegt dafür immer, ob wir so etwas anbieten, weil unser Konzept mit, wir haben unsere eigene App und die Leute machen Copy-Paste. Ein Clipboard kann auch angegriffen werden. Also wir haben ein bisschen Glück, dass wir davon nicht betroffen sind, weil an sich finden wir die Idee sympathisch. Wir haben da auch ein paar Bedenken gehabt, aber ja, kann leider passieren, solche Angriffe. Wir versuchen mit einem anderen Weg auch noch viele dieser Probleme zu umgehen, und zwar Fido 2. Für Fido 2 benutzen wir Kryptographie. Kryptographie, nur weil es immer gerne verwechselt wird, ist nicht Steganographie. Das heißt, wir versuchen, den Inhalt zu verheimlichen, wir versuchen, ihn nicht zu verstecken. Das ist so der Unterschied zwischen, wir bauen eine sichere Tür, wo niemand durchgehen kann und jeder weiß, da ist die sichere Tür und jeder kann versuchen, durchzugehen, aber schafft es nicht, versus wir haben irgendwo eine Geheimtür, niemand weiß davon, aber wenn jemand davon weiß, dann läuft halt einfach durch. Kryptographie ist an sich keine Magie. Das Ding ist, das basiert immer auf irgendwelchen mathematischen Fragen, wo man noch keinen Weg gefunden hat, die effizient zu lösen. Da sind sich auch viele, viele Mathematiker einig, dass sie bisher noch keinen Weg gefunden haben. Dass jederzeit könnte jemand aber so einen Weg finden. Oder ein neuer, effizienterer Weg, oder die Hardware wird effizienter. Das heißt, man muss sich auch so ein bisschen überlegen, welchen Kryptoalgorithmus benutze ich wann, so um für welchen Zeitraum sicher zu sein. Ich habe hier von mir an der Uni, wo ich studiert habe, gibt es so eine schöne Sache von einem anderen Studenten, der hat so die Basics von Kryptographie, wie es funktioniert, in der IKEA-Anleitung dargestellt und das Kryptographie mit Ü genannt. Also man hat so häufig ein Schlüssel-Schloss-Prinzip oder sowas. Man hat einen öffentlichen Schlüssel, einen privaten Schlüssel. Ich kann mit dem privaten Schlüssel etwas verschlüsseln und dann kann jeder, der den öffentlichen Schlüssel hat, andersrum. Ich kann mit dem öffentlichen Schlüssel etwas verschlüsseln und nur die Person mit dem privaten Schlüssel kann es wieder lesen. Oder ich kann es mit dem privaten Schlüssel signieren und jeder weiß, derjenige, der den privaten Schlüssel hat, hat das signiert. Das heißt, ich kann die Identität feststellen, dass eine Nachricht wirklich von, wenn dieser Enkelkindertrick, wenn Enkelkinder anrufen und sagen, ich habe gerade einen Autounfall gehabt, dann ist es halt wirklich wichtig zu reagieren, wenn es wirklich die Enkelkinder waren und nicht irgendjemand anderes. Das heißt, so zu wissen, okay, das waren wirklich die Leute, die mich von denen ich die Nachricht erwarte, das ist so eine wichtige Eigenschaft. Fido 2 als Protokoll, was sehr praktisch und einfach ist, möchte ich ein bisschen fokussieren. Dazu ein kurzes Beispiel erstmal mit einem Standard-Google-Account. Ich weiß, Google ist nicht mal die beliebteste Firma. Das Ding ist, man erreicht sehr, sehr viele Leute mit so einem Standardbeispiel für Google. Man ist bei seinem Google-Konto, man sagt, man möchte den zweiten Faktor einrichten und hat seinen Key eingesteckt, sagt, dass man das machen möchte, tippt den Key einmal an und ist fertig. Und dann kann man eigentlich jederzeit diesen Key als zweiten Faktor nutzen. Manchmal muss man den Key antippen, manchmal muss man noch eine PIN eingeben. Das ist, je nachdem, was für ein Service das ist, unterschiedlich und jeder kann das machen. Also jeder Anbieter von einem Webservice, Google kann zum Beispiel stimmen, hey, ihr müsst eine PIN dazu eingeben oder es reicht, wenn ihr ihn einmal antippt oder es reicht, wenn der Key einfach eingesteckt ist. Fido 2 ist ein lizenzfreier, offener Industriestandard von allen möglichen großen Firmen, von Google, Microsoft, Bosch, alle möglichen großen Industriefirmen sind dabei. Und die Idee ist, wir machen das Ganze offen und lizenzfrei, ohne dass irgendjemand dafür Geld zahlen muss, wenn er das nutzt, damit das möglichst schnell weit verbreitet wird. Weil so ein Standard, so ein Protokoll, das lebt halt von der Adaption. Niemand kauft sich ein Fido 2, ein Passkey, Crypto-Key, wenn keine Webseite das anbietet. Und auch die Sicherheit sinkt dann halt de facto dadurch. Die Vorteile von Fido 2 sind, es ist super sicher, weil auch die Webseite wird beim Einrichten sich auf dem Key gemerkt, in gehashter Form. Das heißt, ich kann, wenn ich meinen Nitro-Key bei Google zertifiziert eingerichtet habe, dann wird diese verschlüsselte Authentifizierung nur mit google.com stattfinden. Es kann nicht sein, dass ich mich aus Versehen bei irgendeiner Phishing-Seite anmelde. Das gesamte Problem Phishing wird damit gelöst. Es ist recht einfach zu bedienen, nachdem es einmal eingerichtet ist. Die Privatsphäre wird geschützt, weil das nur in gehashter Form gespeichert wird. Das heißt, Google weiß nicht, wo ich sonst noch Konten habe. Das ist noch so ein wichtiger Punkt. Und man kann das schnell weiter überall einrichten, schnell skalieren, man kann sehr viele Dienste hinzufügen. Weitere Vorteile sind, es wird inzwischen von allen üblichen Browsern unterstützt. Das war so vor 2-3 Jahren noch nicht der Fall, aber inzwischen ist das ganz gut. iOS und Android funktionieren inzwischen auch relativ problemlos. Hier nochmal, sag ich mal, eine bisschen technischere Zeichnung, wie Fido 2 funktioniert im Hintergrund. Ich habe den Key ich habe den User, der User entsperrt den Key mit einer PIN und bestätigt ihn vielleicht durchs Anfassen. Der macht dann einen Challenge-Response-Konzept zu dem Crypto-Key und der Crypto-Key gibt dann ein Ergebnis und das Ergebnis macht wieder ein Challenge-Response-System zum Server. Und damit habe ich mich am Ende erfolgreich authentifiziert mithilfe des Keys, ohne dass das Geheimnis den Key an sich verlässt. Für die Adaption haben wir eine Webseite von NitroKey, dongleauth.com. Da kann man nachschauen, welche Webseite unterstützt FIDO2 und OTP. Und alle möglichen Banken und Webseiten und verschiedene Programme sind dort gelistet und jeder kann die auch erweitern, also mit so GitHub-Issues erweitern. Das ist moderiert, aber jeder kann das an sich machen. Die Nachteile von FIDO2 sind einmal die Namensgebung. Ich rede die ganze Zeit von FIDO2, weil ich den Begriff mit am besten finde. Inzwischen wird auch sehr häufig Passkey benutzt. Eine Zeit lang wird noch sehr viel CTAP benutzt, was so der Protokollname ist, aber im Prinzip auch identisch. WebAuthn ist im Prinzip auch dasselbe. FIDO2 UTF ist das als Single-Faktor, dass ich das einfach nicht benutze und zusätzlich zu einem Passwort. Das heißt, diese Allianz dahinter hat es immer wieder geändert und Leute verwirrt. So praktisch so. An sich ist es grob alles dasselbe. Manchmal ist irgendwie einen konkreten Unterschied oder so. Früher hatten wir noch ein FIDO UTF, der wirklich nur Single-Faktor machen konnte als Produkt. Inzwischen haben wir halt noch Passkey und NitroKey 3 und die unterstützen all von diesen Dingen. Und an sich muss man sich mit den genauen Unterschieden oder was ist jetzt ein Unterteil von was, nicht auseinandersetzen, finde ich. Ein anderes Ding ist, Backups existieren aktuell gar nicht. Man muss, wenn man sich ein Backup einrichten möchte, einen anderen Weg hinterlegen, einen zweiten NitroKey, einen zweiten Weg, einen OTP, irgendwas anderes, um sich bei einer Webseite anzumelden. Man kann nicht einfach sagen, ich habe zwei NitroKeys eingesteckt und backup die mal aufeinander. Das funktioniert leider gerade per Protokoll nicht. Das würde auch so ein bisschen den Besitzfaktor untergraben, aber wir wünschen uns da eigentlich langfristig irgendwas Einfaches. Ja? Wir haben eine Idee, weil wir es beim NitroKey HSM2 gemacht haben, dass man das beim NitroKey HSM2 machen kann, dass man vorher sagen kann, hey, das soll unter den und den Bedingungen auf so und so viele Geräten kopiert werden. Das würde allerdings das FIDO2-Protokoll aktuell brechen, weil da wirklich jeder Key einzigartig ist. Ja, also ich glaube nicht, dass es was in den nächsten 3-4 Jahren wird, sagen wir so. Weitere Nachteile aus unserer Sicht vor allem ist die Zertifizierung. Es gibt von der Allianz selber so eine Art Qualitätsstandards, Gütesiegel, Nutri-Score-System und dieses Ding ist super wichtig. Zum Beispiel kann man die ID Austria nur benutzen, wenn man eine Level-2-Zertifizierung hat mit seinem Hardware-Key. Und diese Zertifizierung haben wir jetzt seit einem Jahr oder so für den NitroKey 3A Mini. Das heißt, alle anderen NitroKey 3 sind nicht zertifiziert, weil das immer nur für ein Gerät ist, diese ganze Zertifizierung. Das Ganze hat ziemlich viel Geld gekostet und etwa 6 Monate gedauert von wir zahlen und machen den ganzen Papierkram und füllen die ganzen Sachen aus, zu wir bekommen das Zertifikat wirklich. Und dann hat es etwa noch 3 Monate gedauert, bis zum Beispiel Microsoft uns in deren internen Whitelist drin hatte, dass unser Key ihre Kunden unseren Key benutzen dürfen. Und das ist so eine Insgesamtdauer von 9 Monaten für eine einzelne Variante des NitroKey 3s ziemlich anstrengend gewesen und sorgt dafür, dass wir nicht alle NitroKey 3-Varianten wahrscheinlich zertifizieren werden. Wir würden gerne alle Geräte auf einmal zertifizieren, weil die unterscheiden sich nicht groß zwischen dem NitroKey 3A NFC und dem NitroKey 3C NFC ist wirklich der einzige Unterschied, dass einmal ein USB-A Anschluss dran und einmal ein USB-C-Anschluss. Sonst ist da nicht wirklich ein Unterschied hinter, aber es bedeutet ein komplett neuer Zertifizierungsvorgang. Das sehen wir negativ, beziehungsweise es sorgt dafür, ja, wir werden nicht alles zertifiziert bekommen. Und wir werden trotzdem wahrscheinlich die Ersten sein, die Open Source Level 2 erreichen, weil diese Hürde ist so hoch, für Level 1 schon, also bürokratische Hürde, keine inhaltliche Hürde, dass das kein anderer Anbieter gerade wirklich, von dem wir wissen, wir arbeiten mit vielen anderen Open-Source-Anbietern zusammen, versucht zu erreichen. Und das ist schade, weil die meisten Produkte, die eine hohe Zertifizierung haben, also Level 2 oder Level 3, sind alle Closed-Source. Ein anderes Thema, was auch noch mit Fido 2 zusammenhängt, aber dafür ein kurzer Exkurs, ist Postquantum-Kryptographie. Also Kryptographie basiert ja auf mathematische Probleme, die aktuell niemand lösen kann. Das Ding ist, viele dieser Probleme kann man sehr gut lösen mit Quantencomputern, wenn Quantencomputer im großen Stil leistungsstark existieren würden. Das heißt, wir wissen schon, in vielleicht 10, 15, vielleicht in 2 Jahren werden Quantencomputer all unsere Passwörter und Kryptographie kaputt machen. Wann genau das passiert, weiß man nicht. Deswegen hat man sozusagen diesen Zeitpunkt genannt Postquantum. Ab dann ist alles kaputt. Ab dann müssen wir uns Sorgen machen. So, ne? Und darauf muss man sich ja irgendwie vorbereiten. Also man weiß ja, hey, diese mathematischen Algorithmen funktionieren nicht mehr so, wie sie bisher funktioniert haben. Oder halt diese Annahmen, mathematische Annahmen funktionieren nicht mehr. Und auf diese Welt kann man sich ja vorbereiten. Es gibt das NIST, das ist das National Institute of Standards and Technology in den USA. Die kümmern sich allgemein um kryptografische Verfahren und Algorithmen. Und die machen eigentlich immer so einen öffentlichen Wettbewerb. Auch um möglichst unabhängig von den sogenannten Three-Letter-Agency, also NSA, FBI, BND, MAD, immer 3 Buchstaben, zu halten. Das heißt, sie machen einen sehr öffentlichen Wettbewerb. Jeder kann dort einen Algorithmus vorschlagen, jeder kann dort reviewen, jeder kann darüber diskutieren. Und das Ganze dauert lange. 2016, 17 haben sie angefangen für Post-Quantum-Algorithmen, für öffentliche Ausschreibungen, viel, viel Diskussion. Und letztes Jahr kamen wir schließlich zu einem Ergebnis dort. Und es gab 3 Algorithmen, die empfohlen werden inzwischen. Und davon ist nur einer sowohl für Verschlüsselung als auch für Signatur geeignet. Das ist Dilithium 3. Und daran haben wir mal gearbeitet. Und zwar, wir haben einen Proof of Concept rausgebracht für Fido 2. OpenPGP hat inzwischen einen Ansatz dafür, wie sie Dilithium 3 und 5, es gibt verschiedene Stärkegrade sozusagen, aber an sich ist es Dilithium, nutzen wollen. Bei GPG gibt es noch gar nichts. Das heißt, die Adaption ist wirklich, wirklich langsam, weil jeder sich auch teilweise denkt, so hey, gerade braucht man das noch nicht, man braucht es irgendwann. Das ist gerade auch so, es gibt keine Standards, wie benutze ich das, wie implementiere ich sowas in Fido 2, dafür gibt es auch keinen Standard. Wir haben das einfach frei Schnauze mal implementiert, um zu sagen, hey, das funktioniert. Es gibt keine Hardware-Unterstützung, das heißt, die ganzen kryptografischen Verfahren, die ganzen Berechnungsverfahren laufen gerade einfach auf dem Mikroprozessor, was sehr, sehr langsam ist und sehr, sehr ineffizient. Normalerweise sagt man, hey, wir haben hier diesen Algorithmus, wir wollen den auf der Hardware berechnen. Das machen wir nicht auf einer normalen CPU, die ist viel zu langsam, sondern wir haben wirklich einen kleinen kryptografischen Baustein, einen Hardware-Baustein, der das richtig schnell durchrechnet, auch energieeffizient. Wir haben da ein paar Probleme gefunden. Also einmal, wir haben einen angepassten Browser gebraucht, einen angepassten Nitro-Key und eine besondere Webseite, damit das Ganze funktioniert. Das ist nicht sehr praktisch und das heißt so, hey, wir brauchen eigentlich für alles Standards. Es braucht einen Standard, damit das am Ende in Chromium landet, in Chrome, in Opera, in Firefox, in irgendwelchen Fernsehbrowser-Sachen. So, es muss ja irgendwie funktionieren. Ein anderes Ding ist, was noch nicht so gut funktioniert, ist die Schlüsselgröße ist um einiges größer. Wir haben für die Lithium 3 4 Kilobyte, für die Lithium 5 haben wir 5 Kilobyte und dazu kommen dann noch ein bisschen größerer Teil, so von 1-2 Kilobyte an Signaturgröße, wenn man die mit dazu speichern möchte. Im Vergleich dazu RSA 4096, den wir nicht empfehlen, weil der viel zu langsam ist und viel zu groß ist, der Key. Das 4096 ist ein Bit. Das heißt, wir haben da so grob Faktor 8 nochmal einen Größenunterschied. Und auf so einem Nitro-Key 3, da ist gerade ein Mikroprozessor drauf, je nachdem, was für ein Modell haben wir ein bisschen andere, weil wir mit Corona, mit Lieferung von Mikroprozessoren ein bisschen Probleme hatten, deswegen haben wir mehrere unterstützt, haben wir so um die 100 Kilobyte an Speicher. Darauf läuft das komplette Betriebssystem, File-System, alle möglichen Sachen. Es laufen Fido-2-Schlüssel manchmal drauf oder verschiedene Sachen. Das ist unser RAM, von dem wir reden. Und da ist so ein 5 Kilobyte Speicher, ein Schlüssel, sehr groß. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine neue Hardware-Iteration, wir bräuchten auch die Hardware-Unterstützung, wie gesagt, das Ganze funktioniert auch nicht schnell. RSA 4096, etwas, was wir nicht mehr empfehlen, weil wir sagen, hey, wenn ihr über 2000 benutzt, also 2048, nutzt lieber eine elliptische Kurve, weil das dauert, je nachdem, auf welchem Key ihr seid, teilweise bis zu 8 Sekunden. Und man möchte eigentlich keine Entschlüsselung, Signierung oder so haben in über einer Sekunde. Das ist so das, wo sich mit Leute gut fühlen. Man möchte es auch nicht zu schnell haben, um nicht dafür zu sagen, dass jemand die ganze Zeit versucht, den Nitro-Key mit Anfragen zu nerven oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Problem für die Zukunft und etwas, mit dem wir uns gerade so ein bisschen auf einer theoretischeren Ebene beschäftigen. Das war's an sich so. Ich habe noch ein bisschen Merch, ein paar Sticker, Lanards, Blöcke hier rumliegen, die ihr euch gerne benutzen könnt. Und allgemein, wir stellen auch Leute ein.
Vielen herzlichen Dank. Sie. Applaus. Ich nehme an, ein paar Fragen gehen noch, oder?
Klar, klar.
Gibt es Fragen? Dann fangen wir hier links an, ich komme im Mikro.
Ja, also zwei Fragen. Die erste wäre, wenn ihr nur ein Gerät in einem Zeitraum irgendwie zertifizieren dürft, habt ihr euch überlegt, mal mehrere Entitäten, mehrere Firmen zu sein?
Wir dürfen an sich mehrere machen. Also es ist halt wirklich teuer pro Gerät. Das heißt, es ist bei uns eher so das Wirtschaftliche. Es lohnt sich für uns, jedes Level einmal abzudecken. Wir könnten alle Sachen gleichzeitig machen, aber es ist tatsächlich relativ viel also zeitlich und geldmäßig.
Und die zweite Frage tut vielleicht auch weh. iOS irgendwie, also das iPhone irgendwie mit USB-C wird ja irgendwie noch nicht von Nitro-Key unterstützt. Soweit ich weiß.
Kann sein.
Okay, gut. Hätte ja sein können, dass es irgendwie so ein ist, ja, wir hoffen darauf oder nein, schreib's ab. Okay, gut.
Wir haben durch die, also ich weiß es nicht. Und wir haben sehr viel GrapheneOS und Linux-User, deswegen wir versuchen immer Apple und Microsoft und iOS mitzunehmen und auch zu testen, auch BSD. Yay. Ja, BSD braucht eigentlich gar keine Aufmerksamkeit, wenn es unter Linux funktioniert, funktioniert es auf BSD. Das ist super einfach. iOS hat eigentlich meines Wissens immer besser funktioniert als Android, deswegen bin ich überrascht, weil iOS hat an sich im Betriebssystem die Abfrage für PIN. Lange Zeit, ich glaube bis letztes Jahr oder bis Anfang, Mitte dieses Jahres, die PIN-Abfrage nicht existiert. Das heißt, man konnte unter Android wirklich nur wenn ich nur ranhalten muss oder nur einstecken muss, das hat nur dann funktioniert. Deswegen, aber ich weiß es nicht genau.
Mich hätte mal interessiert, was für einen Hintergrund hat das Zertifizierung oder für was braucht man die?
An sich ist das halt wirklich so ein Gütesiegel. Manche Firmen oder Banken fordern das, so sagen, hey, wir lassen euch nur zu, wenn ihr da die Zertifizierung habt. Beispiel wäre ID Austria. Das ist so das, wo ich im Supportbereich die meisten Kunden habe, die sagen so, hey, ich muss jetzt diese ID Austria benutzen, um mit dem Finanzamt zu reden in Österreich. Wir würden das gern kaufen und dann muss ich denen halt immer leider sagen, nee, die brauchen leider eine Level-2-Zertifizierung und das dauert halt noch mindestens so und so viel Zeit und das ist halt für die meisten Kunden ein Totschlagargument. Es gibt, glaube ich, auch bei Microsoft für irgendeinen Microsoft-Server-Krams eine Sache, wo man Level 1 brauchte. Das haben wir ja jetzt. Ja, das kann jeder, der so einen Web-Service einrichtet, einfordern. Das machen nur die meisten nicht.
Eine Frage zu eurem Passwortmanager. Du hast das erwähnt, dass ihr auf dem Nitro-Key irgendwie einen internen Passwortmanager bereitstellt. Wäre es dann theoretisch oder wäre es überhaupt praktisch auch möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel KeyPass habe, dass ich meine Passwörter, Sachen da importieren kann? Geht das? Oder muss ich das dann alles manuell dann nochmal neu machen? Oder?
Es gibt gerade noch keine Importfunktion. Was man allerdings machen kann, ist seinen KeyPass über NitroKey absichern. Also KeyPass funktioniert auch mit einem privaten Schlüssel, GPG glaube ich einfach nur dahinter, System oder so. Und ich glaube nicht GPG, es war irgendein anderer kryptografisches Verfahren. Und dann seit 2-3 Jahren unterstützen die NitroKeys offiziell. Das heißt, was man machen kann, ist einfach den privaten Schlüssel dafür auf dem Nitro-Key speichern. Das ist so gerade die Verbindung mit KeyPass und uns. Ja, Importfunktionen haben wir leider noch nicht. Wir haben auch noch keine Importfunktion von der Nitro-Key App 1 zu 2. Die Nitro-Key App 1 braucht man halt für alte Schlüssel, den Nitro-Key Pro 2 und den Nitro-Key Storage 2, der noch relativ aktuell ist, weil wir noch keinen Nachfolger dafür haben. Ja.
Jo, ich hätte auch noch mal eine Frage zu der Zertifizierung. Ich sehe das ein bisschen als ein ein Problem dabei, weil man ja darauf angewiesen ist, dass da irgendwelche Gegenstellen, Zertifizierungsstellen dazu arbeiten. Erstens, dass man selber die Zertifizierung bekommt, kann ja ein Problem sein. Zweitens, wie die ausgespielt wird, frage ich mich gerade. Also muss dann irgendwie ein Update erfolgen sein von dem Betriebssystem, von dem Gerät oder irgendwas Ähnliches?
Das hat sich nicht geändert.
Okay, und die dritte Frage, beziehungsweise der dritte Aspekt dazu, wäre es ja auch theoretisch möglich, dass diese Lizenzierung einfach wieder entzogen wird durch, keine Ahnung, Microsoft wird jetzt Trump-hörig und sagt, nö, also die Firma mögen wir nicht mehr und entziehen wir jetzt die Zertifizierung für sämtliche Passkeys.
Ja, das ist an sich richtig. Zum Glück will die halt fast niemand. Also es sind wirklich nur so ein paar Behördensachen oder so, die wirklich drauf achten. Den meisten ist es wirklich egal. Ja. Ich weiß noch mal ganz früh bei Fido 2, als wir das beim NitroKey 3 implementiert haben, in einer frühen Alpha-Sache, haben wir irgendwas beim Algorithmus falsch gemacht und haben die Webseite nicht zertifiziert. Das hat niemanden gestört außer Google. Also an sich haben wir das einen Fehler gemacht und das hätten uns alle ablehnen müssen, aber es hat halt trotzdem funktioniert. Ja, die Zertifizierung ist eigentlich nicht so wichtig für Leute, die nicht wirklich drauf... Also entweder du brauchst es nicht als End-User. Und den meisten ist es tatsächlich egal. Deswegen funktionieren ja auch unsere NitroKey 3s und Passkeys auch ohne die Zertifizierung gut. Und es tut nicht weh, dass wir sagen, wir haben gerade kein NitroKey 3 mit NFC und Zertifizierung, weil das stört halt an sich niemanden. Also in Österreich entgehen uns da viele Kunden, aber ich glaube, sonst ist es egal.
Ich hätte zu den Postquanten-Algorithmen noch eine Frage. Habt ihr vor, das Ganze mal irgendwie in FPGA-Designs zu gießen?
Wir an sich nicht, aber das wäre an sich so eine Sache für Hardware-Beschleunigung. Das wäre eine gute Option. Aber es ist so eine Sache, wir wollen eigentlich nur Druck machen, damit andere Leute Standards und so weiter entwickeln, weil wir eigentlich zu klein sind, um da Vorreiter zu sein. Also ich arbeite auch noch bei einer anderen größeren Firma und es ist schon sehr angenehm so zu hören, so hey, wenn es keinen Standard gibt, dann machen wir einen. Und bei NitroKey ist es halt eher so, wir wollen möglichst kompatibel sein mit anderen Leuten und folgen anderer Leute Standards.
Zumindest für ED, DSH gibt es ein mit Zero Knowledge Proofs, ein Postquantum-Algorithmus, der ist da jetzt rausgekommen, demnächst.
Aber ich glaube, das war auch trotzdem wieder mit größeren Schlüsselgrößen gearbeitet oder so. Weil also so als Faustregel meine ich, sind die grob alle arbeiten auf einmal auf Matrizengrößen und nicht mehr auf, wir haben hier einen String und deswegen ist halt einfach die Schlüsselgröße um einiges größer. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay.
Kurzer Blick in die Runde, kurzer Blick zur Regie. Haben wir noch Zeit für Fragen? Gibt es noch Fragen? Ich denke, Publikum ist geplättet und happy.
Also nochmal zu dieser Zertifizierung. Das hat mich gerade nicht losgelassen, weil wenn ich jetzt so ein NitroKey habe ohne eine Zertifizierung und zum Beispiel jetzt Microsoft, der ist dann bei denen nicht zertifiziert oder man hat keine Zertifizierung bekommen und Microsoft lehnt das dann ab, den Key, oder kann der den?
Nee, können Sie das, den was Sie, das, was gerade sozusagen abgelehnt wird manchmal, ist, wenn du on-premise als Firma ein Microsoft System, ich weiß gerade nicht, wie der Name ist, so ein Intranet von Microsoft eingerichtet hast, dann gibt es bei dir als Administrator, der das eingerichtet hat, so eine Option, Whitelist enforcen oder nicht. Und wenn das Enforcen an ist, dann funktionieren unsere Keys nicht. Bei Microsoft.com selber, die interessieren sich nicht für die Zertifizierung. Das ist halt nur so deren Firmenprodukt. Das heißt, wir haben viele Kunden, die bei irgendwelchen Firmen arbeiten, die gerne die Keys benutzen würden. Dann sagen wir, ja, dann frag mal den Admin, ob er die Whitelist ausschalten kann. Und das mögen Administratoren nicht so gerne, ein Sicherheitsfeature auszuschalten. Das klingt erstmal doof, nur damit der Kunde irgendein Hardwarestück benutzen kann, was nicht von der Firma selbst kommt. Ja. Privat ist es egal. Außer du möchtest in Österreich leben.
Dann, Simon, vielen herzlichen Dank. Nochmal einen fetten Applaus. Ich denke, du wirst draußen noch verteilen und wenn man dich sieht, kann man dich ansprechen. Weiß die Regie vielleicht, wie geht's hier weiter? In einer Viertelstunde mit dem nächsten Vortrag?
Es sind 14 Minuten, ab 17 Uhr. Wir sind
Ja, wir sind Kabinett. Also Large Scale Databases in 10 Minuten hier, gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schöne Datenspuren.